Kannst du Wirtschaft? Der Podcast zur Bundestagswahl.
Kannst du Wirtschaft, Matthias Hauer?
Ich gehe fest davon aus, dass ich Wirtschaft kann. Das begründet sich aus verschiedenen Aspekten. Zum einen aus meiner eigenen Biografie heraus. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und habe deshalb viele Jahre in einer Anwaltskanzlei, auch als Partner einer mittelständischen Anwaltskanzlei gearbeitet, auch mittelständische Unternehmen beraten. Insofern da ein starker Bezug. Aber auch aus der eigenen Familie. Mein Vater hatte einen eigenen Meisterbetrieb und hat Fernsehtechniker, Meister war er. Da bin ich schon früh mit kleinem Mittelstand in Berührung gekommen. Und jetzt derzeit bin ich im Finanzausschuss des Bundestages, bin auch im Parlamentskreis Mittelstand der Unionsfraktion und darf als Obmann der Unionsfraktion auch in der Aufklärung des größten Finanzskandals der Geschichte der Bundesrepublik Wirecard mitarbeiten. Insofern zusammengefasst würde ich schon behaupten, ich kann Wirtschaft.
Das sagt Matthias Hauer. Er kandidiert für den neuen Bundestag und zwar für den Wahlkreis Essen III. Ich bin Matthias Banners vom Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft. Herr Hauer, dann ist Ihnen die Wirtschaft ja de facto in die Wiege gelegt. Das heißt, bereits von also klein an waren Sie auch ein Stück weit mit dem Unternehmen Ihres Vaters verbunden und haben da regelmäßig mitgeholfen?
Ich habe da manchmal mehr mitgeholfen, als mir lieb war. Mein Vater hat mich da ganz gut eingespannt, aber so kriegt man einen guten Eindruck, dass das Geld nicht am Monatsende automatisch auf dem Konto landet, sondern dass es viele Menschen gibt, die da auch unternehmerisch für tätig sein müssen, die auch Überstunden machen müssen, die auch viel Einsatz bringen. Insofern ist es, ich sag mal, nachvollziehbar, wenn sich auch gerade in der jetzigen Pandemielage viele Menschen auch Sorgen machen, die eben nicht so das geregelte Einkommen haben, sondern vielleicht auch darum kämpfen müssen, dass am Monatsende ausreichend auf dem Konto landet.
Da haben Sie recht. Gerade wenn man sich kleinere Unternehmen anschaut, da ist es zurzeit natürlich für viele extrem schwierig, auch mit dieser Situation zurechtzukommen.
Das ist so. Ich spreche mit vielen, die mir auch ihre Sorgen dahingehend schildern. Ich erlebe weit durch die Bank, dass sehr viel Verständnis auch für einschneidende Maßnahmen der Corona-Politik vorherrschen. Also sehr viel Verständnis auf der einen Seite, andererseits aber teilweise auch Verzweiflung, weil das eben auch starke wirtschaftliche Schäden hat für einzelne Betroffene. Und das Wesentliche wären natürlich Öffnungsschritte. Aber diese Öffnungsschritte müssen natürlich einhergehen mit auch, dass auch unser Wirtschaft und unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Und dieses Spannungsfeld gilt es derzeit auszuloten und so viele Öffnungen wie möglich mit so viel Gesundheitsschutz wie nötig zu vereinbaren.
Ich gehe auch davon aus, die Wirtschaft, die Wirtschaftspolitik, das wird eigentlich eines der oder sogar das wichtigste Thema jetzt im Bundestagswahlkampf sein. Aber lassen Sie uns doch mal ganz konkret auf Essen schauen. Wenn Sie in einem kleinen Elevator-Pitch die Wirtschaftsstruktur Essens beschreiben müssten, wie würden Sie das machen? Welche Branchen gibt es? Was ist besonders wichtig? Wo sind die Schwerpunkte?
Also Essen hat eine sehr große Geschichte und ich hoffe dann noch eine größere Zukunft. Wir haben gestartet als wichtigstes Zentrum der Montanindustrie in Deutschland. Dann gab es einen Rückgang der Schwerindustrie, es gab einen Übergang zum Dienstleistungssektor. Heute haben wir rund 590.000 Einwohner, sind eine der größten Städte Deutschlands, haben eine starke Wirtschaftskraft. Ja, im Herzen des Ruhrgebiets mit über 5 Millionen Einwohnern in einer starken Metropole Ruhr, in diesem Ballungszentrum. Wir haben hervorragende Rahmenbedingungen für Unternehmen und auch für Investitionen. Wir sind ein starker Wirtschaftsstandort mit zahlreichen Konzernen, mit einem leistungsfähigen und auch international ausgerichteten Mittelstand, mit einem halben Dutzend Hochschulen, mit rund 25 Forschungseinrichtungen, internationalen Leitmessen, starken auch Hightech-Branchen, hervorragender Infrastruktur, also vieles, was für Essen spricht. Wir sind auch Verkehrsknotenpunkt. Alleine 11 Millionen Menschen schaffen es mit dem Auto innerhalb von einer Stunde zu uns zu kommen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind es 9 Millionen. Das ist schon eine Reichweite, die, ich denke, deutschlandweit auch seinesgleichen sucht. Wir haben einen sehr starken Bereich der Dienstleistungswirtschaft. Wir haben knapp 83% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Dienstleistungssektor beschäftigt. Wir haben auch einen sehr hohen Anteil von Akademikern im sozialversicherungspflichtigen Bereich. Insofern können wir uns da schon sehen lassen. Wir haben einen ausgewogenen Branchenmix, aber die Schwerpunktbranchen sind schon die Energiewirtschaft, die Gesundheitswirtschaft, aber auch viele andere Branchen. Insofern sind wir da sehr breit aufgestellt und freuen uns über Investitionen und dürfen ja auch einige Unternehmensansiedlungen in der letzten Zeit vermelden. Und deshalb, denke ich, sind wir da auf einem guten Weg in Essen.
Wenn Sie sich jetzt entscheiden müssten und einen Sektor rauspicken, wo ist denn für die Zukunft da am meisten Musik drin?
Also das würde ich nicht machen wollen, weil uns alle Sektoren gleichermaßen lieb sind. Wir wissen, dass wir im Energiebereich und im Gesundheitsbereich schon sehr, sehr stark sind. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Gewerbe, die uns genauso am Herzen liegen. Das ist Energieversorgung, Grundstücks-, Wohnungswesen, auch Freiberufler, Wissenschaft. Also ich will mich da nicht einschränken. Wir sind da eher Vollsortimenter, aber gleichzeitig auch mit einem sehr stark detailliertem Angebot.
Eine wichtige Branche, zumindest war das mein Eindruck, als ich das letzte Mal durch die Essener Innenstadt spaziert bin, war der Einzelhandel. Wie kann das denn konkret für den Einzelhandel weitergehen, wenn er jetzt irgendwie halt wieder uneingeschränkt geöffnet sein darf? Bedarf es da besonderer Unterstützung? Muss da auch die Bundesgesetzgebung als Gesetzgeber was tun? Also Dinge vereinfachen, Steuern ist natürlich immer ein Thema für Wirtschaftsverbände, aber gerade so die also Bausteine, Bürokratie, insbesondere wie halt im Bereich Arbeitsrecht, sehen Sie da Erfordernisse oder sehen Sie da auch irgendwie halt Möglichkeiten, dass da was passiert?
Also wir haben starke Einzelhändler in Essen und in Deutschland. Die haben damit zu kämpfen, dass sie teilweise bei dem Thema Onlinehandel eine Begünstigung des Onlinehandels vorfinden. Da muss man ja nicht weit schauen, wenn man Amazon sich anschaut und auch die Möglichkeiten von Amazon auch, ich sag mal, wenig Steuern zu bezahlen. Und da sehe ich eher eine Benachteiligung des örtlichen Einzelhändlers gegenüber großen Konzernen wie Amazon. Und da muss eher die Bevorzugung dieser Online-Händler ein Ende haben. Ansonsten haben wir in Essen einen Weg gewählt, nicht ein Einkaufszentrum auf der grünen Wiese, was Einkaufsströme aus der Innenstadt abzieht, sondern wir haben ein großes Einkaufszentrum mit dem Limbecker Platz in der Innenstadt, was also auch Kaufkraft in der Innenstadt bindet. Gleichzeitig brauchen wir aber gerade nach der Corona-Pandemie auch eine Strategie zur Wiederbelebung der Innenstadt, aber auch der Mittelzentren. Das betone ich ganz deutlich. Es geht nicht nur um die Innenstadt, sondern es geht auch um die Mittelzentren. Und da haben wir uns auch im Stadtrat schon mit befasst. Wir haben ein entsprechendes Konzept beauftragt bei der Essen Marketing Gesellschaft. Es geht auch darum, Einkaufserlebnisse zu schaffen, um innovative Handelskonzepte. Es geht um mehr Grün, mehr Beleuchtung, mehr Kunst. Und da ist, glaube ich, der Schlüssel dafür, auch, ich sag mal, nach der Corona-Pandemie da zur Normalität und auch zu einer Stärkung der Einzelhandelsstruktur zurückzukehren. Das kann man begleiten durch so eine Wiedereröffnungskampagne. Aber da muss eben am Ende ein Einkaufserlebnis dahinter stecken, weil die Menschen sind, glaube ich, schon bereit und wollen auch vor Ort stark einkaufen und nicht nur alles im Internet bestellen. Aber da ist teilweise auch und auch von großen Unternehmen, die große Warenhäuser betreiben, in der Vergangenheit zu viel verschlafen worden. Dieses Einkaufserlebnis ist zumindest nicht, hat nicht Schritt gehalten mit dem Einkaufserlebnis, was es teilweise im Internet gibt.
Muss denn da auch auf Bundesebene irgendwie halt noch was erfolgen an Gesetzgebung, an Unterstützung?
Also wir können da gerne im Konkreten drüber sprechen, was aus Ihrer Sicht sinnvoll ist. Aus meiner Sicht ist erstmal sinnvoll, dass es keine Benachteiligung gibt des Einzelhändlers gegenüber den großen Online-Versendern. Das haben wir in verschiedenen Bereichen. Das haben wir auch zum Beispiel bei den Online-Apotheken im Vergleich zu den Apotheken. Auch da haben wir eine Bevorzugung des Online-Handels. Wir haben das aber auch beim klassischen Einzelhandel. Da sehe ich eher eine Möglichkeit. Ansonsten bin ich dafür kreative Vorschläge offen, wie wir es hinkriegen, den Handel vor Ort zu beleben.
Das klingt doch sehr gut nach klassischer Wettbewerbspolitik. Was für den Handel gilt, das gilt vermutlich auch für den Dienstleistungssektor in der Stadt, oder?
Das gilt für den Dienstleistungssektor genauso. Wir haben gerade jetzt durch die Pandemie im Bereich Gastronomie, aber auch im Bereich Reiseveranstaltungsbranche sehr starke Betroffenheit. Das sind sicherlich Branchen, die von den Schließungen am stärksten betroffen sind und wo wir auch versucht haben, an der einen oder anderen Stelle durch gesetzgeberische Maßnahmen beziehungsweise auch durch steuerpolitische Maßnahmen Not abzumildern. Auch wenn wir uns bewusst sind, dass wir da nicht in jedem Einzelfall die optimale Lösung erreichen konnten. Am Ende sind diese Branchen es, die nur von einer Öffnung am Ende wirklich profitieren können.
Gut, das heißt, wenn wir öffnen, dann wird es auch wieder besser, ohne dass es noch weitere Aktivitäten einer nächsten Bundesregierung bedarf.
Ich glaube, es wird noch lange Maßnahmen geben, die sich auch mit der Bewältigung dieser Corona-Folgen beschäftigt. Wir haben angefangen mit den November- und Dezemberhilfen. Wir haben dann weitere Hilfspakete geschnürt, die auch einen großen Umfang hatten. Wenn man das mal in Relation zum Bundeshaushalt sieht, sind das immense Beträge, die wir da in die Hand genommen haben. Und es wird auch eine Zeit kommen, und das wird nach der Bundestagswahl der Fall sein, wo darüber nachgedacht werden muss, wie das alles zu finanzieren ist, was wir da jetzt in die Hand genommen haben, auch als Hilfegesetze. Wenn man sieht, zum Beispiel den ermäßigten Umsatzsteuerbetrag für erbrachte Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen, um nur mal einen Betrag zu nennen, oder den steuerlichen Verlustrücktrag, der uns als Unionsfraktion sehr wichtig war, um auch Liquidität im Unternehmen zu halten. Und das sind ja nur zwei kleine Maßnahmen. Wir haben ja noch andere größere Maßnahmen geschnürt. Aber das sind Maßnahmen, die auch konkret diesen Branchen zugutekommen. Und da wird am Ende die Frage zu stellen sein, wer bezahlt das und wie wird es bezahlt? Und da erlebe ich gerade auf der politisch eher linkeren Seite ein Bestreben, wieder alte Konzepte wie Vermögenssteuer aus der Mottenkiste zu holen. Und wir wollen eher dafür sorgen, dass Unternehmen erfolgreich sind, damit auch Steuern gezahlt werden können. Denn nur durch weiteren Zuwachs oder durch ein Wachstum auch der Wirtschaftskraft werden wir diese Beträge, die wir da in die Hand genommen haben, auch wieder als Steuereinnahmen erzielen können.
Wird das denn ausreichen, um da nochmal nachzuhaken? Weil das sind ja schon irgendwie halt enorme Summen, die man dann auch die nächsten Jahre aufbringen muss, wenn es einen Zurück zur schwarzen Null geben soll, oder?
Also die schwarze Null ist nach wie vor wichtig für uns. Deshalb sind die Regelungen auch so getroffen worden, dass wenn eine Verschuldung im Bundeshaushalt stattfindet, dass es auch eine Regelung dazu geben muss, wie die Rückzahlung dieser Schulden erfolgt, dass wir also nicht so eine Verschuldungsspirale haben, wie es in früheren Zeiten selbstverständlich war. Wir halten an der schwarzen Null fest. Wir wissen aber auch, dass diese Ausgaben auch finanziert werden müssen. Und deshalb ist der erste Schritt einmal, die Wirtschaft in die Lage zu versetzen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, Steuern zahlen zu können, um das zu erwirtschaften. Wenn wir Maßnahmen machen, wie zum Beispiel die Vermögenssteuer oder andere Steuererhöhungen, dann wird das eher den gegenteiligen Effekt haben. Nur weil man Steuern erhöht, führt das nicht zwingend dazu, dass man auch am Ende mehr Steuern einnimmt.
Wenn wir irgendwie halt nochmal direkt in die Corona-Krise schauen, eines der schwerwiegendsten Themen ist ja der Mangel an Fachkräften in der Gesundheitswirtschaft, im Gesundheitssektor. Da gab es auch in der Vergangenheit irgendwie schon zahlreiche Initiativen über Umschulung, Weiterbildung, auch Zuwanderung von geeigneten Fachkräften. Was muss da aus Ihrer Sicht irgendwie halt die nächste Bundesregierung tun, um diesen Mangel an Fachkräften, um dem besser Herr zu werden?
Also Herr Banner, Sie haben recht. Die Gesundheitswirtschaft ist ein Beschäftigungsmotor. Wir haben derzeit, wenn man eine enge Definition anlegt, jeden achten Erwerbstätigen, der in dieser Branche tätig ist. Wenn man es etwas weiter definiert, sogar jeder sechste, gerade Frauen, haben da einen hohen Beschäftigungsanteil. Und unsere Strategie dazu ist, dass wir einmal die vorhandenen Potenziale nutzen, aber andererseits auch eine Gewinnung von Fachkräften aus Drittstaaten. Zum anderen auch ineinandergreifende Maßnahmen im Bereich Ausbildung, Qualität der Arbeit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir haben eine starke duale Ausbildung, die muss attraktiver werden, gerade für diese Berufe. Zudem haben wir jetzt seit etwas mehr als einem Jahr das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das in Kraft getreten ist. Wir haben Verbesserungen erreicht, auch bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Und da gilt es auch darum, zugewanderte Personen passgenauer an Unternehmen auch zu vermitteln, damit beide Seiten davon profitieren können.
Ja, ich hoffe, dass das klappt, weil das ist wirklich irgendwie halt ein wichtiges, zentrales Thema. Und wenn ich auf unsere Mitglieder schaue, bei uns im BDWI sind ja die privaten Pflegeheimbetreiber und die ambulanten Pflegedienste organisiert. Gerade für diese Unternehmen ist es ja auch besonders schwierig, Fachkräfte zu gewinnen, in Konkurrenz zu den also großen Krankenhäusern.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch oft im Austausch mit den Einrichtungen vor Ort, die mir alle sagen, sie würden sofort gerne mehr Menschen einstellen. Und es geht in diesen Bereichen ja gar nicht so sehr darum, ob man jetzt zum Beispiel eine Sprachbarriere hat. Es geht eher darum, ob man mit Menschen gut auskommen kann. Und da haben wir gerade im Bereich der Geflüchteten, der Zugewanderten, haben wir auch viele Menschen, die zum Beispiel auch aus großen Familien kommen, wo es auch selbstverständlicher ist, mal den Familienangehörigen zur Seite zu stehen. Und deshalb ist da, denke ich, auch eine große Bereitschaft da, auch in diesen nah am Menschen Tätigkeiten tätig zu werden. Und deshalb glaube ich, dass wir da mit den Weiterbildungsmöglichkeiten, die bestehen, wenn wir da noch stärker Werbung für machen, auch erreichen können, dass sich mehr aus dem Bereich da engagieren und wir da auch den Fachkräftemangel abbauen können.
Eine sehr gute Lösung. Ich habe noch einen kleinen Wahlprüfstein, nämlich unseres Mitgliedsverbandes Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste. Vermutlich können Sie sich vorstellen, was deren Interesse ist. Das sind nämlich die Unternehmen, die die Wirtschaft mit Bargeld versorgen. Das heißt, wir als BDWI, aber natürlich auch der BDGW, macht sich für einen, Erhalt des Bargeldes stark und fordert ein Recht auf Barzahlung. Nun ist es irgendwie halt natürlich nicht so, dass es politisch geplant ist, das Bargeld abzuschaffen. Aber wenn ich mir irgendwie halt die Marktentwicklungen anschaue, findet dort natürlich ein relativ starker Druck statt. Müssen wir das Bargeld besser schützen in Zukunft, damit es uns erhalten bleibt?
Das Recht auf Bargeldnutzung ist für uns selbstverständlich. Wir als Unionsfraktion und auch ich persönlich, ich bin auch in der Unionsfraktion für Zahlungsverkehr zuständig. Insofern sind Sie auch hier beim richtigen Ansprechpartner. Für uns ist Bargeld selbstverständlich schützenswert. Und bereits jetzt ist auch das Bargeld durch unsere Verfassung geschützt, durch die Eigentumsfreiheit, durch die Vertragsfreiheit, durch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Deshalb jetzt da irgendwie das Grundgesetz zu ändern oder andere gesetzgeberische Vorhaben dazu zu machen, ist nicht nötig. Es ist schon ein weitgehender Schutz da. Wir haben in Deutschland auch eine sehr hohe Sympathie fürs Bargeld, nach wie vor, auch schon vor Corona und wahrscheinlich auch nach Corona. Wird es weiter viele geben, die mit Bargeld gerne bezahlen möchten. Und das wird auch weiterhin möglich sein. Es will auch niemand in Abrede stellen oder abschaffen, das Bargeld. Wir sind in Deutschland sogar noch in einer Lage, in der eine deutlich stärkere Bargeldnutzung stattfindet als in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich. Und das soll auch weiterhin möglich sein. Allerdings hatten wir in der Vergangenheit eher die Situation, dass zum Beispiel eine Benachteiligung bei Kreditkartenzahlungen, dass zum Beispiel noch Zahlungsmittelentgelte gezahlt werden mussten, wenn man mit Kreditkarte bezahlt. Und das wollen wir auch nicht. Wir wollen, dass die Menschen frei entscheiden können. Zahlen sie bar oder unbar? Und das schließt natürlich das Bargeld auch zwingend mit ein.
Nun hat ja irgendwie halt jüngst die CDU-CSU-Bundestagsfraktion auch ein Papier zum digitalen Euro, erarbeitet. Ich weiß noch nicht, ob bereits irgendwie halt auch zentral beschlossen, aber wäre es dann nicht mir halt sinnvoll gewesen, in diesem Step auch das Thema Bargeld nochmal zu highlighten?
Also wir highlighten das Bargeld bei jeder Gelegenheit. Wir wollen das Bargeld beibehalten. Wir wollen aber natürlich auch nicht die anderen Möglichkeiten verschlafen. Und dazu gehört auch ein digitaler Euro. Und das steht auch nicht in Konkurrenz zum Bargeld. Wir wollen allerdings auch nicht diese Themen großen Playern wie Facebook, die dann zum Beispiel irgendeine Währung auf den Markt werfen, überlassen, sondern wir wollen dann auch mit den staatlichen Möglichkeiten, die wir haben, da in geordneten Bahnen eingreifen und gleichzeitig die Bargeldversorgung sicherstellen.
Herr Hauer, dann sage ich vielen Dank für Ihren Einsatz beim Kannst du Wirtschaft Podcast und ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg im weiteren Wahlkampf.
Herr Banners, vielen Dank für Sie persönlich, aber natürlich auch für die Unternehmen, die bei Ihnen Mitglied sind. Alles Gute für Sie.
Kannst du Wirtschaft? Der Podcast zur Bundestagswahl.